Hoffentlich in stürmischen Zeiten. Schon die dritte Predigt, die ihr müsst, dürft über das hören. Ich weiß nicht, wie es euch zumute ist, jetzt noch eine dritte Predigt über das zu hören. Ich habe gefunden, da, als ich in Münzigen angefangen habe, mit der Serie, ist es irgendwie einfacher gewesen, auf einem weißen Blatt bei den Leuten anzufahren. Aber jetzt habt ihr schon zwei Predigten zu diesem Thema gehört. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich nicht alles wiederhole, was die anderen vorher schon gesagt haben. Ich habe die Glühbirne mitgebracht, weil es für mich ein Symbol ist, Licht in der Dunkelheit. Licht ist für mich wieder eine Art von Hoffnung, wenn es dunkel ist, wieder einen Weg zu sehen, der durch, was um mich herum ist. Ich weiss noch so, als kleines Kind habe ich auch bei Kellerabend etwas holen für die Eltern oder für mich oder wie auch immer. Und für mich ist so, in die Dunkelheit runterzugehen, immer so eine Mutprobe gewesen. Aber ich wusste, wenn ich das Licht anlasse, dann verschwinden alle bösen Geister. Das war so für mich wie klar gewesen. So das Licht, die Hoffnung, Sicherheit und mehr herum. Ich komme so ein bisschen aus bewegten paar Wochen. Einerseits ist meine Grossmami gestorben. Wir haben sie letzte Woche dürfen beerdigen. Andererseits bin ich letzte Woche noch krank im Bett gelegen, weil ich den Blinddarmhals operiert vor anderthalb Wochen. So, und andererseits hatte ich auch noch einen Vorfall, der mich psychisch ähnlich belastet hat. So, gerade vor meiner letzten Predigt, die ich hatte, zu Münzig, habe ich gemerkt, irgendwie stimmt wie nicht. Und also gemerkt, irgendwo weht ein kleiner Sturm um mich. Und gleich, gerade während dieser ganzen Blinddarm-Geschichte vor anderthalb Wochen, einfach zu wissen, ich kann in einen Notfall fahren, dort hat es Leute, die ausgebildet sind, die sich Zeit nehmen für mich. Ich muss mir auch keine Sorgen machen um die Finanzen, ob ich das finanzieren kann oder nicht. Für das gibt es Versicherungen. So, und dann, was ich gewusst habe, gut, ist der Blinddarm, da kann man operieren, ist der Sturm schon wieder sehr ruhig und mehr um so. Das ist schon ein riesen Privileg, das wir dürfen haben, hier in der Schweiz. So, weil am Sonntag darauf haben wir bei uns im Gottesdienst über einen Fall im Libanon informiert, wo eine junge Frau von uns dort hier am Helfen ist, immer wieder. Von einem Kind, das sich verbrannt hat, ins Spital musste. Dort heisst es einfach 3000 Bar auf den Tisch, sonst kommst du nicht ins Spital. Und für jeden weiteren Tag 600 Franken, sonst fliegst du raus. Und ich so denke, ja gut, wir in der Schweiz haben keine Ahnung, was Krise bedeutet. So. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was uns drei auch bewegt hat, die Predigt hier zu machen. Irgendwo weit, ja, ein Sturm auf dieser Welt. Immer wenn ich so in die Welt raus schaue, geht es mir manchmal so. Ich verfolge auch stark, was in der Stadt abgeht, mit der ganzen Demokratie, die noch herrscht dort. Und ich zum Teil Angst habe, hey, was passiert mit der Demokratie auf dieser Erde? Sind wir gleich noch eines der letzten Länder, die wirklich eine Demokratie hat? Was mir Angst macht, wenn ich ehrlich bin. Aber auch Kriege, sei es in Israel oder in der Ukraine, wo ich denke, hey, das kann relativ schnell mal explodieren, so ein Gefäß. Und es ist gar nicht mehr so weit weg. Und ich glaube, wir in Europa sind schon an einem Punkt angelangt, vielleicht seit den Weltkriegen, wo es vielleicht das erste Mal so einen Blick in die Zukunft gibt, wo nicht mehr so klar ist, dass der einfach raufgeht, so. Mir geht es heute Morgen gar nicht darum, hier Angst zu machen, überhaupt nicht. Ich glaube es, aber wir hier in der Schweiz sind halt so wohl behütet, dass zum Teil auch einfach die kleinsten Stürme für uns sehr bedrohlich sind. Und ich glaube, es ist auch relevant, vielleicht dort, wo wir merken, dass vielleicht Sachen, die immer klar waren in der letzten Zeit, so Sicherheiten, wenn die wegbröckeln, uns ganz neu zu fragen, auf was bauen wir denn unsere Hoffnung? Ist es von Umständen geprägt oder gibt es eben auch eine Hoffnung, die darüber hinweggeht? Der Vers gehört jetzt auch zum dritten Mal. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Das ist ja der Vers, den wir über die Predigtserie gesetzt haben. Und das ist ja auch ein Mittelgrund, der Vers in dieser Bibel, dass es auch in den letzten 2000 Jahren immer, dann, wenn es ein bisschen bergab ist gegangen, in unserer Gesellschaft, die Leute haben gesagt, jetzt kommt der Augen Jesus wieder zurück. Weil der Vers redet ja im Zusammenhang von dort, wo Jesus erklärt, was noch auf uns wird warten. Wo er eben ein paar Sachen beschreibt, wo bergab geht mit dieser Welt, Krieg, Zerstörung und so weiter. Wo jedes Mal, wenn das passiert, sind wir Christen, die sagen, jetzt kommt auch der Jesus gleich. Das Schöne ist ja, dass wirklich das Kommen von Jesus noch nie so nah war wie heute. Weil wir sind noch nie so nah an dem Kommen von Jesus, weil wir sind ja schon 2000 Jahre später. Aber die Umstände, wo wir an denen stecken, sind keine, wir können es wie nicht wissen, ob es jetzt wirklich nah ist oder ob es weit weg ist. Aber wir Menschen neigen dazu, irgendwo so das Gefühl haben, hey, jetzt ist auch der fertig, jetzt kann es nicht mehr weitergehen. Aber ich will gar nicht wissen, wie es dann ist gegangen, zu Zeiten, wo der Zweite Weltkrieg hier geherrscht hat. Die haben auch viel mehr noch das Gefühl gehabt, jetzt muss der Jesus kommen, so kann das ja nicht weitergehen auf der Erde. Von dem her habe ich persönlich das Gefühl, es könnte noch lange weitergehen mit der Erde. Und das ist auch gut, wenn wir eine Hoffnung haben für die Erde, dass es irgendwie weitergeht. So, in Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Person, die Hoffnung hat und einer Optimist ist? Gibt es einen Unterschied oder ist es eigentlich das Gleiche? Und ich habe natürlich ChatGPT gefragt, aber ich habe auch andere Sachen natürlich geschaut. Was sagen die dazu über Hoffnung und Optimismus, wie man das unterscheiden kann? Und so ein bisschen das, was sich durchgezogen hat in meinen Recherchen, ist, dass Hoffnung etwas ist, was man hat, auch wenn die Fakten nicht das aussagen. Das heisst zum Beispiel, im Zollstreit, lustig ist einfach, dass ich das letzte Mal über das geredet habe, ist der ganze Zollstreit in Amerika noch eine völlig andere Situation gewesen als jetzt, weil jetzt gerade ist rausgekommen, dass man jetzt das von 40% auf 15% runtergesetzt hat. Somit geht meine Predigt schon wieder nicht mehr auf, aber der Trump sagt, neu 40% auf alle Exporte aus der Schweiz nach Amerika. Ich kenne Leute, die sind abhängig von den Exports nach Amerika. Einer aus unserer Kirche, der baut Helikopter-Simulator und einen grossen Teil von diesen Helikopter-Simulatoren verkauft er in die Staaten. Und er hat gewusst, hey, ich habe ein riesen Problem. Ich kann mit den Preisen nicht hochgehen, um die 40%. So. Hey, das ist existenzbedrohlich. Für mich als Bürger, der nichts mit dem zu tun hat, vielleicht werden hier und da die einen Produkte teurer oder so irgendetwas. Aber für mich hat das keinen Einfluss gehabt. Aber für die Person, die hat sich ernsthaft überlegen, was mache ich? Und jetzt kann man sagen, ja, ein Mensch mit Hoffnung sagt vielleicht, hey, die 40%, das bedeutet für meine Firma, dass die wird eingehen. Fakten sagen, das wird sich nicht mehr rendieren, mein Geschäft. Aber ich habe eine Hoffnung, dass Gott irgendeine Tür auftut, die ich jetzt noch nicht sehe, dass mein Geschäft weitergeht oder ich irgendetwas Neues anfangen kann, dass meine Existenz nicht bedroht ist. Aber ich sehe keinen Weg. Das ist ein Mensch mit Hoffnung. Und der Optimist wird sagen, gut, in ein paar Wochen gehen ein paar Wirtschaftsvertreter, Stadler Rail und Pharmakonzerne über. Die machen ein paar Goodies an Trump und nachher ist kein Problem mehr. Wir investieren locker heute 200 Milliarden in die USA und dann können wir den Zoll auf 15% abholen. Das ist der Optimist, der irgendwie Facts hat, der sagen kann, hey, ich tue die Fakten, die ich habe, sehe ich eher optimistisch, dass es gut kommt. Und vielleicht der Pessimist wäre der, der sagt, nein, wenn die Wirtschaftsvertreter rübergehen, das wird nichts bringen. Der Trump ist unbelehrbar, der wird die 40% aufrechterhalten. Optimist hat jetzt hier recht gehabt. Aber der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus findet sich eigentlich dort, dass Hoffnung auch da ist, wenn es keine Fakten dazu gibt. Dass es keinen Weg mehr sieht, für das Problem zu lösen. Und der Optimist sagt immer, es gibt doch noch einen Weg. Und wenn ich die und die Fakten so anschaue, dann sollte es eigentlich dort durchgehen. Spätestens, wenn der Trump nicht mehr Macht ist, in 3 Jahren werden die 40% gestürzt. Das ist der Unterschied. Und ich glaube es auch, wir haben ja in unserer säkularen Welt auch über Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen der religiösen Hoffnung und der säkulären Hoffnung. Dass wir, die eine religiöse Hoffnung haben, haben eben auch einen Blick in Situationen rein, die ausweglos sind, wo keine Fakten mehr dafür sprechen, dass es gut kommt. Dürfen wir eine Hoffnung haben und die säkulare Welt, einfach die Menschen, die ohne Gott leben, die müssen ja ihre Hoffnung immer an Fakten festmachen. Die müssen immer irgendwo etwas sehen, das sagt, ja, nee, weißt, das kommt ja dann schon gut. Der Krieg in der Ukraine, der Putin, der stirbt ja eh gleich. Und dann ist der fertig. Die müssen sich irgendwie so Fakten festhalten, wo sie irgendwo ein Fünkchen Hoffnung sehen können, dass sich die stürmischen Zeiten verbessern. Und eigentlich in dem Innen merken wir, dass eigentlich die religiöse Hoffnung etwas Unsichtbares ist. Und das bestätigt uns auch folgender Vers. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Es geht hier also darum, Hoffnung bedeutet, denk, etwas, das nicht da ist, das man noch nicht sieht. Etwas Unsichtbares. Hoffnung bedeutet, denk, nicht einen Weg zu sehen, der eigentlich schon da ist. Jetzt muss ich nicht nur noch begehen, es muss nur noch richtig entschieden werden. Sondern Hoffnung bedeutet hier etwas, das man eben nicht beweisen kann, wo man nicht fassen kann. Auf irgendetwas zu schauen, das noch nicht da ist. Und wir sehen hier in diesem Vers so einen Zusammenhang zum ersten Vers, den ich euch gezeigt habe. Im Lukas-Evangelium geht es ja darum, dass wir eine Hoffnung haben, weil wir irgendwann mal erlöst werden. Das ist eigentlich unser Grundstock von unserer Hoffnung, dass wir gerettet sind durch Jesus' Blut am Kreuz. Dass er für unsere Sünde gestorben ist, das ist das Fundament von unserer Hoffnung. Und das sehen wir ja auch hier wieder, dass er davor redet, der Paulus, dass wir ja schon gerettet sind. Dass es irgendwo um die Erlösung geht. Aber wir merken so eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Versen, dass im ersten Vers heisst es, habt Hoffnung, weil ihr werdet dem auch noch gerettet. Aber der Paulus redet hier davor schon, dass wir schon gerettet sind. Jetzt, was sind wir? Sind wir jetzt gerettet oder müssen wir noch auf unsere Rettung warten? Ich weiß nicht, ob ihr so eine Kultur vor Abstimmung habt. Wir sind ja eine Demokratie. Mach mal eine kleine Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir schon gerettet sind? Ja, ich habe durchgezählt, genau. Und wer ist der Meinung, wir müssen zuerst noch gerettet werden? Wir sind eigentlich noch nicht gerettet, auch wenn wir an Jesus Christus glauben. Gibt es Leute, die glauben, wir sind noch nicht gerettet? Wir brauchen noch Erlösung? Da haben wir noch ein paar Enthaltungen, so wie ich das jetzt von meinem Kopfrechner heute drin hat. Das noch nicht alle haben die Hand aufgehabt. Wichtig, es sind nationale Wahlen, geht abstimmen, nehmen wir Gebrauch von dieser Demokratie. Aber eine Nebensache. Wir merken da hier, jetzt, das ist hier ziemlich, das sind ziemlich einig. Bei mehreren Kirchen ist das überhaupt nicht so gewesen. Da ist die Hälfte noch der Meinung, wir brauchen eine Lösung noch. Was ist denn jetzt? Weil Theologen in der Bibel sind sich jetzt auch scheinbar auch nicht einig, ob wir jetzt schon gerettet sind oder nicht. Und wenn wir den Vers vorher anschauen, vor dem, jetzt bin ich den falschen Weg. So. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt sein Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns all seine Kinder zu sich nimmt und auch unsere Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Der hat alle recht gehabt, wo er gesagt hat, wir sind erlöst, wir sind gerettet. Jesus hat uns hier schon gerettet und gleich leben wir ja noch in dieser Welt. Der Paulus redet hier davon, dass unsere Körper noch vergänglich sind. Bei der Beerdigung habe ich es eindrücklich gesehen, meine Grossmama war nur noch Asche. in diem Moment. Das ist vergänglich. Unsere Körper sind noch nicht gerettet. Und unser Körper ist nicht nur Fleisch und Blut, sondern unser Körper sind unsere Gedanken, ist unsere Seele. Und die sind noch in diesem Zustand von noch nicht erlöst. Und da merken wir auch Spannung in diesem Sinne. Irgendwo wissen wir, Jesus Christus ist für all unsere Krankheiten gestorben, für unsere Sorgen, für unsere psychischen Krämpfe, die wir haben. Er ist für das alles gestorben. Er hat zum Kreuz besiegt. Und gleich ringen wir ja noch mit diesen Themen. Ich musste einen Blinddarm rausnehmen. Gott hat nicht das Wunder da, auch wenn ich gebetet habe. Ich habe noch meine psychischen Herausforderungen, wo ich manchmal am Boden zerstört bin, wo ich manchmal nicht in die Gänge komme in meinem Leben. Wo eben zum Teil auch so ein Schlag kommt, der mich wieder meilenweit zurückwirft in meiner Entwicklung, wo ich aus diesen zum Teil psychischen Herausforderungen wieder rauskomme. Ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben, wo du noch so Krämpfe hast. Ich weiss jetzt nicht, wer von sich komplett kann sagen kann, hey, bei mir ist alles schon perfekt. Erst recht, mein Vatersein ist überhaupt noch nicht perfekt. Wie meine Kinder mir zur Weissglut noch bringen und ich keine Geduld habe mit meinen Kids. Dort brauche ich noch ganz viel Erlösung, ich sage es. Und da merken wir, wir leben so in einer Spannung. Und da möchte ich zurück auf meine Glühbirne kommen. Übrigens, ich bin vorher gefragt worden, ist das Suva-konform mit dieser Lampe? Nein, ist es nicht. Erstens und zweitens, macht es nicht nachher, weil ich überhaupt keine Verantwortung für euer Leben übernehmen, dass wenn ihr da den falschen Draht hier abnehmt, dass es nach grusig reinputzt. Eigentlich hoffe ich, dass es hier so abgesichert ist, dass ich nicht gleich sterben würde, wenn ich es jetzt falsch mache. Aber das weiß ich nicht einmal. Aber ich nehme es jetzt mal an, dass das so gut abgesichert ist. Und ich hoffe, ich mache heute Morgen keinen Fehler. Das sollte man also keinen putzen heute Morgen. Und wir merken da irgendwo, es braucht eine Spannung, das Licht. Und das ist ja ein Spannungsfeld, das wir drinnen erleben. Und das ist ja etwas, das immer wieder zu Diskussionen führt unter uns Christen. Wieso wird jemand nicht geheilt? Gott sagt ja, ich habe für alle eure Krankheiten gezahlt. Das seid erlöst. Und gleichzeitig merken wir, die Menschen müssen noch sterben auf der Erde. Es ist noch keiner gesund gestorben. Gleichzeitig merken wir haben psychische Baustellen in unserer Gesellschaft, wie auch noch nie. Oder vielleicht hat man früher einfach auch nicht darüber geredet, aber Jugendliche, die schon in Psychiatrie müssen, weil sie das Leben schon so fertig gemacht hat. Obwohl sie an Jesus glauben, Kollegen, Kolleginnen von mir, die am Rand des Lebens stehen und nicht mehr weiter sehen, obwohl sie eine Beziehung leben zu unserem Vater im Himmel. Sehen wir, dass irgendwie auch durch den grössten Glauben zum Teil mehr noch eben in einem vergänglichen Körper leben. Aber es gibt auch Zeiten, wo sagt, ja, eben, wir leben in einer vergänglichen Welt. Komm, für diese Welt hier habe ich gar keine Hoffnung mehr, dass das irgendwann gut kommt. Schau doch mal zum Fenster raus, schau doch mal in die Nachrichten. Der Spalt, den es in unserer Gesellschaft zwischen links und rechts und keine Mitte mehr. Nein, ich habe gar keine Hoffnung mehr für die Welt. Komm, ich warte einfach auf meine Erlösung, wenn ich endlich sterben kann. Und ich glaube, das hier ist eben so relevant, dass wir die Spannung aufrechterhalten. Und ich glaube, durch die Aufrechterhaltung von dieser Spannung zwischen sagen, hey, es ist noch nicht alles gut, aber es ist auch alles möglich auf dieser Erde, brennt unser Licht. Weil ich bin der Überzeugung, dass wenn man auf der einen Seite es loslässt, und nur noch sagt, ich bin auch belehrt worden nach meiner letzten Predigt, dass es ja nicht Plus und Minus gibt. Dass es ja Wechselstrom ist und dass der Strom hin und her fließt. Dann habe ich mit dem Stromer geredet und gesagt, ja, aber hier kommt ja kein Strom raus, weil da kann ich auch diese Seite anlängen und da passiert ja nichts. Zum Glück habe ich richtig eingeschickt. Wenn ich jetzt hier anlängen würde, dann würde es mir einen putzen. Von da kommt doch. Aber es ist ja gleich. Mein Bild geht gleich auf. Irgendwo kommt der Strom gleich mehr her als auf der anderen Seite. Wegen dem ist das mein Minus und das mein Plus. Ich hätte die Autobatterie mitnehmen müssen, dann wäre das aufgegangen, mein Beispiel. Aber ich dachte, das mache ich jetzt nicht, mein Auto hier reinfahren. Wenn wir hier beim Minus sind und sagen, hey, ja, schau, wir leben halt in einer trostlosen Welt. Gott tut dann auch selten Wunder. Einmal bei uns hier in der Schweiz, dann musst du schon nach Indien oder Pakistan oder wo immer hergehen, dann tut vielleicht Gott noch Wunder. Aber meistens sind es ja die Ärzte, die Wunder uns vollbringen, durch Operationen, durch Medikamente oder wie auch immer. Und es geht Ebach ab. Dann leuchten wir nicht mehr in dieser Gesellschaft. Dann haben wir zwar eine Erlösung irgendwo raus, aber dann sagen die Leute vielleicht so, ja, aber schau doch dein Leben an, du siehst immer jetzt nicht hoffnungsvoll aus. Genauso, wenn wir nur hier angeschlossen sind, und sagen, hey, weisst du was? Es gibt gar kein Leid mehr auf dieser Welt. Durch Gott ist alles besiegt. Weisst du, du musst nur genug glauben. Nur genug beten. Hey, und dann ist alles möglich auf der Erde. Und das stimmt. Es ist alles möglich. Aber es passiert nicht alles. Wieso hat mein Nachbar Skiel mit 1,5-Jährigen müssen sterben, weil er im Pool ertrunken ist? Keine Ahnung. Es gibt Leid auf dieser Welt. Ich bin am Bett gestanden von diesem kleinen Bubu und habe für Wiederbelebung gebetet. Und ich habe es geglaubt, dass er wieder kommt. Er ist nicht wieder gekommen. Habe ich zu wenig geglaubt? Wenn ich jetzt mein Rest von meinem Leben mit dieser Last und mir durchgehe und sage, jetzt habe ich auch zu wenig geglaubt, habe ich dann eine Hoffnung für die Welt? Oder sage ich, hey, manchmal passiert das Wunder und manchmal nicht, ich verstehe es nicht. Aber ich weiss es, dass Gott hier und jetzt da ist und mit mir diesen Weg geht. Und mir eben auch unabhängig von meinen Umständen eine Hoffnung gibt in mein Leben. Ich hatte eine Situation, da war schon ein Nachbar von mir, der war Banker und der hat... Er hat sich aufgeschafft, der Bank, war eine Geschäftsleitung in einer Regionalbank bei uns im Dorf. Und irgendwann hat er gemerkt, hey, wenn alles so funktioniert wie mehr in der Bank, dann geht die Gesellschaft kaputt. Weil das ist nur rein auf Profit aus. Das ist rein nur auf Ellbogen aus. Dass du in einer Bank raufkommst, musst du andere Leute runterdrücken. Dass du oben rauskommst. So funktioniert nicht nur ein Bankwesen, sondern allgemein vielleicht Karriere. Und ich bin in Basel übernachtet, bei meinem Schwager und seiner Frau. Oh, die hohen Türme, die man da sieht, das kennt man in Bern nicht. Kommt man sich vor wie irgendwie eine Weltstadt hier in Basel. So viel in diesen Hütten passiert einfach auf andere Abdrücken, dass ich raufkomme. Und der ist an dem zerbrochen und hat versucht, einen Kulturwandel in seiner Bank herzubringen. Und er war auch noch Berufsschullehrer, das auch zu vermitteln, seinen Schülern. Und der ist einfach rausgeschossen worden aus dem Ganzen und sagt, hey, komm, vergiss deine Idealisten, dumm und so. Und der ist komplett an dem zerbrochen, er selber. Und hat keine Hoffnung mehr gehabt für die Welt. Und ich bin mit dem ins Gespräch hineingekommen und er war ziemlich erstaunt, wie fest dass mich das interessiert, was er mir sagt. Und wie viel dass ich auch verstanden habe von dem, was er mir weitergibt. Und dass ich mir zum Teil sogar die gleichen Gedanken mache und sage, dass alle Flieger über Dubai gehen, für in die Welt hinein, ist ein Problem. Weil wir schaufeln nur noch mehr Geld nach Dubai. Wir würden doch gescheiter alle Flieger über ein armes Land in Afrika umleiten. Dass das Geld dort hergebracht wird. Das haben wir zwei zusammen erkannt, dass das doch viel gescheiter wäre. Aber was willst du jetzt ändern an dem? Wer bin ich schon, um das Gefühl zu haben, dass ich irgendwie einen Einfluss nehmen könnte auf das? Und gleich hat er gesagt, hey, ich spüre bei dir gleich einfach eine Hoffnung, dass es irgendwie gut kommt mit dieser Welt. Dass man irgendwo auch in kleinen Innen, wo ich gesagt habe, hey, schau, die Flieger umleiten kann ich leider nicht. Ich werde auch nicht Pilot werden, um extra irgendwo sonst durchfliegen. Es wird auch nicht so gut ankommen. Aber ich kann doch einen Unterschied machen, hier in diesem Block. Ich kann einen Unterschied machen, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich bin. Und dort will ich weiterhin, auch wenn es zum Teil schwarz aussieht in dieser Welt, will ich gleich eine Hoffnung sein. Und er hat mir dann gesagt, hey, bei dir spüre ich etwas, was ich sonst nicht spüre in dieser Gesellschaft. Irgendeine Hoffnung für die Welt noch. Obwohl dass du die Hoffnung ja zum Teil auch nicht siehst. Auch keine Lösungen parat hast. Und es hat mich so aufgestellt, zu merken, dass, auch wenn es bei mir vieles dunkel aussieht, wenn ich die Welt raus schaue, gleich an den Leuten eine Hoffnung weitergeben für die Welt, weil Jesus Christus in mir lebt und mir immer wieder eine Freude und eine Fülle gibt für mein Leben, unabhängig wie die Situation ist. Und eben auch die Spannung aufrechterhalten zwischen hey, wir leben hier in einer Welt, die nicht alles gut ist, wo es viele Baustellen gibt. Gott tut nicht immer ein Wunder. Und Gott könnte jederzeit ein Wunder tun und eine Veränderung daher bringen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe in dieser Gesellschaft. Ein Glauben zu haben, dass Gott die Situation hier noch verändern kann. Das Beste für Menschen kann sein, obwohl das zum Teil schwer ist. Und so in dieser Spannung leben und eine Hoffnung sein für die Situation, in der wir drinstehen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du bist gekommen am Kreuz, dass du auf die Welt bist gekommen und wieder einen Zugang zu dir ermöglicht hast. Dass wir dürfen wieder in eine Beziehung kommen, die so lebenswichtig ist für uns, mit unserem Vater im Himmel. Und dass du das Fundament hast gemacht von unserer Hoffnung. Weil ohne das wären wir verloren. Das müssten wir uns an den Umständen dieser Welt festhalten, dass wir eine Hoffnung haben können. Aber dass du am Kreuz bist gekommen, bist gestorben für unsere Sünden, dürfen wir wieder einen freien Zugang haben zu dir und zu unserem Vater im Himmel. Für das wollte ich dir danken. Und du siehst, wo wir jetzt stehen, ob es unserem Leben hell ist, weil momentan alles einfach und gut ist, oder ob es momentan stockfinster ist. Weil wir krank sind, weil Beziehungen schwierig sind, weil Herausforderungen auf uns warten, weil wir keinen Job haben. Und du siehst, wo wir stehen. Und so bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen hier jetzt auf die Art begegnest, wie er es braucht. Dass er darf erleben, dass du kommst mit deiner Fülle, die nicht Wohlstand bedeutet, die nicht unbedingt Heilung bedeutet, aber die Frieden in unserem Herzen bedeutet. Und so bitte ich dich, dass du jeden von uns parat machst, ein Licht zu sein in dieser Welt draussen, wo zum Teil dunkel ist, wo zum Teil herausfordernd ist, dass wir dort, an dem Ort, wo wir sind, leuchten, egal ob wir geheilt sind oder noch nicht. Wir wissen, dass unser Leben gerettet ist und wir die Hoffnung dürfen haben, dass wenn irgendeiner das Leben hier auf dieser Erde ein Ende nimmt, wir dürfen in deine Arme kommen, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Trauer mehr gibt. Und für das wollte ich dir danken, Jesus. Komm hier mit deinem Geist und erfüll unser Leben. Dir gehört alle Ehre, alle Macht und alle Raum auf dieser Erde. Amen.